Einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Man hört mich, oder? Ah, sehr gut. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen hier stehen darf, um euch zu dienen, um euch Gottes Wort weiterzugeben. Aber es erfüllt mich auch, um ehrlich zu sein, mit sehr viel Ehrfurcht. Aber Karl hat es gerade so ermutigend für mich gebetet. Das hat mich sehr ermutigt. Ich möchte heute Morgen mit einer Frage einsteigen. Was glaubt ihr, würde passieren, wenn ihr in der kommenden Woche mal auf die Fußgängerzone geht und dort eine kleine Umfrage macht und die Menschen, die dort vorübergehen, einfach mal fragt, was glaubt ihr, wer war Jesus? Wer war Jesus wirklich? Was glaubt ihr, was würden wir für Antworten bekommen? Vielleicht hat jemand Vorschläge. Religionsstifter? Weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich auch eine Antwort, die öfters kommen würde. Revolutionär, okay. Ein guter Mensch, das würde wahrscheinlich auch oft fallen. Ein Wanderprediger mit sehr guten Werten, ja, Prophet. Also euch fallen auf jeden Fall viele Dinge ein. Ich weiß nicht, wie das auf der Straße wäre, wenn man die Leute fragt. Und was Menschen über Jesus denken, kann sehr unterschiedlich sein. Und selbst wenn man Christen fragt, kann diese Frage oder können die Antworten sehr unterschiedlich ausfallen. In der heutigen Predigt möchten wir uns gemeinsam eine Stelle im Neuen Testament anschauen, in der ein Mensch Jesus begegnet und erkennt, wer Jesus wirklich ist. Deshalb habe ich diese Predigt mit dem Titel überschrieben, wenn Menschen erkennen, wer Jesus wirklich ist. Und dazu möchte ich Lukas Kapitel 5, die Verse 1 bis 11 lesen. Das ist eine Geschichte, die euch allen sehr wohl bekannt sein wird. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem dadurch heute neu ermutigt, gestärkt werden und vielleicht ein Stückchen mehr erkennen, auch wir, die wir schon länger im Glauben sind, wer Jesus wirklich ist. Ich lese. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie die Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Bevor wir jetzt gemeinsam tiefer in den Text einsteigen werden, möchte ich noch kurz einen Einblick geben in den Kontext dieser Geschichte. Denn wenn man diese Stelle jetzt einfach so aufschlägt in seiner Bibel und diese Stelle liest, dann könnte man so meinen, so beim ersten Lesen, das ist die erste Begegnung, die Petrus hier mit Jesus hat. Aber das ist nicht der Fall. Petrus hatte Jesus bereits schon kennengelernt. Und genau, Jesus stand kurz vor seinem öffentlichen Dienst. Johannes der Täufer hatte Jesus angekündigt und er beginnt zu predigen in der Wüste und er fordert das Volk auf, Buße zu tun. Und dann tritt Jesus auf und als Johannes ihn sieht, an sich vorbeilaufen, ruft Johannes laut aus: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt trägt. Und Andreas, der war ein Jünger von Johannes dem Täufer und der Bruder von Petrus, und er hörte diese Worte und erzählte es seinem Bruder Simon Petrus. Ich glaube, wir haben den Messias gefunden. Und Petrus, er macht sich auf, um sich diesen Jesus genauer anzuschauen. Und ihm wird schnell klar, dieser Jesus ist kein gewöhnlicher Wanderprediger. Nein, er lehrt mit einer solchen Vollmacht, dass er die Massen anzieht. Petrus, er ist dabei, als Jesus Dämonen austreibt und sie ihm aufs Wort gehorchen. Er erfährt sogar schon Jesus Eingreifen ganz persönlich in seinem eigenen Leben. Jesus kommt zu ihm ins Haus und heilt seine Schwiegermutter von einem Fieber. Und Jesus spricht ein Wort und das Fieber muss seine Schwiegermutter verlassen. Wir sehen also, dass Petrus schon einiges von Jesus mitbekommen hatte. Er wusste bereits, dieser Mann ist kein gewöhnlicher Mann. Und das erkannten auch alle anderen und das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt diese Verse uns genauer anschauen. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Jesus, er steht am See Genezareth. Er hatte, wie vorhin schon erwähnt, einige Male in der Synagoge gepredigt. Aber Jesus, er predigte nicht nur in der Synagoge, er predigte auch im Freien und überall, wo Menschen waren. Und so predigte er auch hier am See Genezareth. Das ist übrigens der See Genezareth. Genau. Er lehrte die Menschen und predigte ihnen das Wort Gottes. Und das ist die Voraussetzung, damit Menschen erkennen, wer Jesus wirklich ist. Sie hören das Wort Gottes. Er predigte und er predigte mit Vollmacht. Wir wissen nicht, wie viele Menschen dort an dem See Genezareth an diesem Morgen standen. Wir wissen nur, dass es schon eine größere Menge war und dass sie einen Hunger hatte nach Gottes Wort. Und das ist eine sehr erstaunliche Sache, denn wir lesen auch an anderen Stellen in der Bibel, wo Menschen von Jesus begeistert sind aufgrund seiner Zeichen und Wunder. Sie scharen sich um ihn, weil sie etwas von ihm wollen, weil sie diese Zeichen und Wunder sehen wollen. Aber nicht diese Menge. Diese Menge, sie sehnt sich danach, Gottes Wort zu hören und sie bedrängen ihn regelrecht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal an einem gewöhnlichen Samstag in der Outlet City Metzingen wart. Dort kann man erfahren am eigenen Leib, wie es ist, wenn Menschenmassen sich drängen, um etwas zu bekommen, wonach sie sich sehnen. Die Menschen, die haben die Hoffnung, irgendein Designer-Kleidungsstück für einen kleinen Preis zu bekommen. Und dazu stehen sie auch gerne einmal eine halbe Stunde in einer Schlange an, um dieses Kleidungsstück anzuprobieren. Aber diese Menschenmenge hier, sie sehnt sich nach Gottes Wort. Circa 400 Jahre waren vergangen, seitdem Jesus durch den letzten Propheten direkt zu seinem Volk geredet hatte. Und dann gab es eine Zeit des Gerichts, eine Zeit des Schweigens. 400 Jahre, keine Propheten, kein Regen Gottes, Schweigen. In dieser Zeit entstanden auch die Gruppe der Pharisäer und sie lehrten das Volk, das Gesetz Mose in den Synagogen. Aber da war keine echte Gotteserkenntnis. Die Bibel sagt, sie ehrten Gott mit ihren Lippen, aber ihr Herz war weit von ihm entfernt. Und so war das, was sie das Volk lehrten, nichts anderes als harter Moralismus. Und dann tritt Jesus auf und er predigt so ganz anders. Und die Menschen werden wie magnetisch von ihm angezogen. Matthäus schreibt in seinem Evangelium, Jesus lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie die Schriftgelehrten. Matthäus 7, Vers 29. Vollmacht, das bedeutet, er redete mit göttlicher Autorität. Seine Worte, die hatten Gewicht und seine Worte, sie wurden durch seine Taten bestätigt. Johannes schreibt in Johannes 7, Vers 46, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Es herrschte also dieser unglaubliche Hunger nach Gottes Wort und Jesus, er geht auf die Menschen zu und er bringt dieses Wort. Er stillt ihren Hunger. Jesus begegnet den Menschen und er spricht zu ihnen Worte mit göttlicher Autorität. Wie steht es in unserem Leben mit dem Hunger nach dem Wort Gottes? Ist uns bewusst, dass wenn wir die Bibel auch heute im 21. Jahrhundert aufschlagen, dass Gottes Wort die gleiche Autorität hat und in unser Leben sprechen will? In manchen Ländern der Welt haben Christen keine ganze Bibel und wir sollten es niemals für selbstverständlich halten, dass wir Gottes Wort jederzeit aufschlagen können, immer wieder darin lesen können. Wir können es uns sogar anhören mittlerweile über Hörbücher oder durch Predigten und so weiter und so fort. Lasst uns Gottes Worte in uns aufsaugen und wie diese Menge Jesus bedrängen, um seine Worte zu hören. Es kommen immer mehr Menschen an den See und ich kann mir vorstellen, wie Jesus schon langsam halb im Wasser steht und von den Menschen immer mehr bedrängt wird und so beschließt er, die Fischerboote, die dort, oder ein Fischerboot, das dort an der Küste liegt, als Kanzel zu benutzen. Und die Fischer, denen die Boote gehörten, sie waren nicht mehr im Boot, sondern sie waren dabei, ihre Netze zu putzen. Da Fische nur an die Oberfläche kommen, wenn es dunkel ist, wurde immer nachts gefischt und so mussten diese Fischer nach einer langen und anstrengenden Nachtschicht die benutzten Netze wieder auf Vordermann bringen. Sie wurden geflickt, sie wurden gereinigt und für die nächste Nachtschicht vorbereitet. Jesus erbittet Petrus, mit dem Boot ein Stückchen rauszufahren und Petrus zögert nicht, auch wenn ihm vielleicht nicht danach zumute ist nach dieser Nacht, aber er stellt Jesus sein Boot zur Verfügung und Jesus beginnt die Menge vom Boot aus zu lehren. Was genau Jesus die Menschen gelehrt hat, das sagt der Text nicht. Vielleicht forderte er sie zur Umkehr auf, vielleicht predigte er ihnen vom Reich Gottes, was nahe bevorsteht. Wir wissen es nicht genau, aber der Fokus dieses Textes, er liegt auch auf dem, was Jesus mit Petrus vorhatte. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe, und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Jesus hat seine Predigt beendet. Er hat zu der gesamten Menge gesprochen, jetzt wendet er sich Petrus ganz persönlich zu. Jesu Botschaft, sie gilt den Massen, aber die Botschaft von Jesus, sie ist auch eine persönliche Botschaft, die jeden von uns etwas angeht. Jesus ist es, der auf Petrus zugeht und der ihn zu dieser seltsamen Sache auffordert. Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zum Fang hinunter. Nun müssen wir uns jetzt einmal in die Lage von Petrus versetzen. Petrus, er war mit der Arbeit fertig. Die Nacht war vorbei und er war körperlich total am Ende. Er hatte die gesamte Nacht immer wieder die Netze ins Meer, in den See runtergelassen, mit den Tauen die Netze wieder ins Boot gehievt, nur um dann wieder vor einem leeren Netz zu stehen. Seine Hände waren vielleicht wund von den Seilen und seine Motivation war auf dem Nullpunkt. So kann ich mir das zumindest vorstellen. Und er war nicht nur körperlich total am Ende, sondern er war wahrscheinlich auch regelrecht frustriert. Und das mit Recht. Denn Petrus war kein Hobbyangler. Und ich glaube, zu der Zeit wird es auch keine Hobbyangler gegeben haben, nehme ich an. Nein, der Lebensunterhalt von Petrus hing von diesen Fischen ab. Das Wohlergehen seiner ganzen Familie hing davon ab, wie viele Fische er fangen und anschließend verkaufen würde. Außerdem war es jetzt der falsche Zeitpunkt, um Fische zu fangen. Als erfahrener Fischer wusste Petrus das. Er wusste, dass die Fische bei Dunkelheit, bei Nacht an die Oberfläche kommen. Hinzu kommt noch, dass er gerade die Netze erst gereinigt hatte. Und das würde für ihn bedeuten, er müsste nachher nochmal ganz von vorne anfangen. Also rein rational sprach alles dagegen, dieser Aufforderung von Jesus zu folgen. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Wenn Menschen erkennen, wer Jesus wirklich ist, wird ihr Vertrauen herausgefordert. Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Petrus, er will kurz klarstellen, was die Ausgangssituation ist und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, jetzt noch etwas zu fangen. Er äußert seine Zweifel und das auch mit Recht. Petrus war ein erfahrener Fischer und Jesus war ein Wanderprediger, ein gelernter Zimmermann. Und hätte Petrus nicht bereits schon gewusst, dass Jesus kein gewöhnlicher Mann war, dann hätte er seiner Aufforderung wahrscheinlich nicht Folge geleistet. Aber er hatte, wie gesagt, schon erlebt, wie Jesus mächtige Dinge getan hatte. Und so spricht er trotz aller seiner Bedenken diese Worte aus: Meister. Er erkennt die Autorität von Jesus an. Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Petrus ergeht diesen Glaubensschritt im Gehorsam, auch wenn es für ihn keinen Sinn macht. Wisst ihr, an wen mich das erinnert? Eine Person aus der Bibel. Wir haben in den letzten Wochen begonnen, seine Lebensgeschichte anzuschauen. Genau, ich habe es gehört, Abraham. Abraham, verlass alles, was du kennst, verlass alles, was dir lieb und teuer ist, verlass dein Zuhause, verlass deine Verwandtschaft, verlass deine Freunde, verlass deinen Beruf und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham, er macht sich auf und vertraut Gott. Und genauso auch Petrus hier. Aber auf dein Wort hin, weil du es sagst, Meister, werde ich die Netze auswerfen. Petrus, er gehorcht Jesus und vertraut ihm. Wir lesen das und wir kennen ja das Ende der Geschichte. Aber wie gehen wir mit diesen Worten von Jesus in unserem eigenen Leben um? Erkennen wir die Autorität Jesu in unserem Leben an? Wo fällt es uns schwer, den Worten Jesu zu vertrauen? Ich muss da bei mir selber nicht lange nachdenken. Ein Beispiel jetzt von mir. Ich weiß, andere Menschen brauchen Jesus. Sie kennen ihn nicht und ich habe den Auftrag, ihnen diese gute Botschaft, das Evangelium von Jesus weiterzusagen. Und dann schenkt Gott in seiner Gnade eine Möglichkeit, wo ich dieses Thema ansprechen kann, wo ich Zeugnis geben kann. Und dann kommen in mir diese Ausreden. Oh, der hat bestimmt kein Interesse. der sieht schon so ablehnend aus oder der wird sowieso nicht offen dafür sein. Und obwohl Jesus in seinem Wort mir hunderte Male zusagt und mich auffordert, dass ich mich nicht zu fürchten brauche und mir verheißt, immer bei mir zu sein, verhalte ich mich doch praktisch oft so wie ein Atheist und rechne nicht mit der Kraft und Gegenwart seines Geistes. Vielleicht ist es bei dir auch etwas anderes. Vielleicht wurde dir Übles angetan, du wurdest verletzt und du weißt, dass Jesus dich auffordert, zu vergeben und deine Feinde zu lieben. Aber du schaust in dich hinein und du denkst, es ist unmöglich. Weiß Jesus, was mir da angetan wurde? Er weiß es. Wisst ihr, vieles, was Gott von uns verlangt, ist menschlich gesehen unmöglich. Und wenn wir auf uns selbst schauen, nicht machbar. Aber wenn wir auf ihn schauen, den heiligen Sohn Gottes, der sich selbst für uns hingegeben hat, dann werden wir dazu befähigt und wollen ihm gerne gehorchen. Auch wenn alles in uns sagt, es ist unmöglich. Lasst uns deshalb immer wieder all unsere Lebensbereiche, egal ob in der Gemeinde, ob es die Familie ist oder der Beruf, Gott anvertrauen und unter sein Wort stellen und Schritte im Glauben wagen, auch wenn es menschlich gesehen keinen Sinn macht. Und natürlich hat Gott uns auch einen Verstand geschenkt. Wir sollen auch nicht unweise Entscheidungen treffen. Aber wir sollten das niemals als Ausrede gebrauchen, um Jesus den Gehorsam zu verweigern. Vertraue Jesus in allen Bereichen deines Lebens und gehorche seinem Wort, weil du dir sicher sein kannst, dass er es gut mit dir meint und dass er dein Vertrauen segnen wird. Wir lesen weiter und wir kommen zum Höhepunkt dieses Geschehens. Und als sie das getan hatten, also die Netze wieder ausgeworfen hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Petrus, er hatte nichts erwartet, aber er schenkte Gott sein Gehorsam und Jesus, er offenbart ihm seine göttliche Macht. Lass uns einmal in die Situation hineinversetzen. Ich kann mir vorstellen, wie Petrus, er lässt dieses Netz runter und auf einmal macht es einen richtigen Ruck. Diese Seile, sie beginnen sich ruckartig zu spannen. Auf einmal beginnt das Wasser zu brausen und da sind so viele Fische, wie Petrus sie in seinem ganzen Leben noch nie auf einem Haufen gesehen hat. Ich bin mir sicher, dass Petrus schon einige erfolgreiche Fischernächte gehabt hatte. Aber was hier geschah, das war übernatürlich. Das war nicht gewöhnlich. Die Netze, sie beginnen zu reißen. Und Petrus und sein Bruder Andreas, sie können die Netze nicht mehr halten und rufen ihre Kollegen, Jakobus und Johannes, dass sie ihnen helfen. Und als sie die ganze Menge schließlich im Boot verstaut haben, beginnen diese Boote von dem Gewicht zu sinken. Es war eine gewaltige Menge an Fischen, die auf einmal so aufgetaucht waren. Und wie reagiert Petrus auf dieses Wunder? Würde er sich freuen? Würde er ein Loblied anstimmen? Würde er Jesus mit Dank überschütten? Oder würde er vielleicht auf Jesus zugehen und sagen, Jesus, du bist der Wahnsinn. Meinst du nicht, wir könnten uns einmal die Woche oder einmal im Monat wird wahrscheinlich auch reichen, hier treffen und gemeinsam fischen gehen? Meine Rente wäre gesichert. Nein, das ist nicht die Reaktion von Petrus. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren. Petrus, er war zutiefst bestürzt. Er war erschrocken und er wirft sich auf seine Knie und ruft: Geh von mir hinweg, ich bin ein Sünder. Petrus hatte erkannt, mit wem er die letzten Tage unterwegs war. Petrus, er sieht diese vielen Fische und dann sieht er auf Jesus und erkennt, dass er vor demjenigen steht, der die Fische gemacht hat und dem sie aufs Wort gehorchen müssen. Und genauso wie die Frösche, die Fliegen, die Heuschrecken damals bei den 10 Plagen in Ägypten Gottes Befehl gehorchen mussten, so mussten es auch diese Fische im See Genezareth tun. Und Jesus musste nicht mal ein Wort sprechen, er wollte es einfach so. Und sie tauchten auf. Sie gehorchten ihm aufs Wort. Petrus, er steht vor Gott in Person und er erkennt, wer Jesus wirklich ist. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Petrus sein Gesicht auf die Erde drückt und er sagt: Jesus, bitte geh, wir beide, wir passen nicht zusammen. Es ist nicht richtig, dass du hier bei mir in meinem Boot bist. Du bist der Heilige Gottes und ich bin ein sündiger Mensch. Wenn Menschen erkennen, wer Jesus wirklich ist, wenn sie sich im Licht seiner Heiligkeit sehen, dann erkennen sie ihre eigene Sündhaftigkeit. Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist heilig, heilig, heilig. Das haben wir vorhin gesungen. Und kein Mensch kann vor ihm bestehen. Er ist ein verzehrendes Feuer. Und die gleiche Erfahrung, sie machte auch Jesaja, circa 700 Jahre zuvor, als er in seiner Vision den Herrn in seiner Herrlichkeit sieht und genauso wie Petrus auf sein Angesicht fällt und sagt: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Wenn Menschen dem heiligen Gott begegnen, dann ist das eine furchteinflößende Sache. Natürlich müssen wir jetzt auch beachten, zu welchem Zeitpunkt Petrus diese Erkenntnis hat. Er war quasi ganz am Anfang seiner Nachfolge. Und hätte er bereits zu diesem Zeitpunkt gewusst, dass der Mann, der vor ihm steht, seine einzige Hoffnung ist, damit er Vergebung seiner Sünden empfangen kann, dann hätte er wahrscheinlich ausgerufen: Jesus, bitte bleib bei mir, verlass mich nicht. Und es wäre auch richtig so gewesen. Und trotzdem ist es eine angemessene Reaktion, die Petrus hier hat. Wenn Menschen in Kontakt mit dem lebendigen Gott kommen und sie ihre eigene Sündhaftigkeit erkennen. Bist du diesem Gott schon begegnet? Haben wir uns jemals unwohl in Gottes Gegenwart gefühlt, weil wir erkannt haben, wie sehr uns unsere Sünde uns von ihm trennt? Als Christen kennen wir alle etwas davon, was Petrus hier erlebt. Vielleicht nicht ganz genau in diesem Ausmaß. Aber wir alle hatten einen Moment in unserem Leben, wo wir die Herrlichkeit und Schönheit Gottes, wo wir das Evangelium erkennen, wo uns die Augen geöffnet werden und wir uns selber unwürdig und klein fühlen in Gottes Gegenwart. Und diese Erkenntnis, die steht nicht nur am Anfang unseres Glaubens, sondern sie sollte auch unser ganzes Glaubensleben bestimmen. Und vielleicht ist uns dieser Gedanke etwas fremd, dass Gott auch furchteinflößend ist, weil wir es vielleicht nicht eine, ja, weil uns es vielleicht leichter fällt, über andere Eigenschaften Gottes mehr nachzudenken, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, und das ist auch alles sehr, sehr wichtig. Aber trotzdem kommen wir an Gottes Heiligkeit nicht vorbei, wenn wir den Gott der Bibel kennenlernen. Umso erstaunlicher ist die Antwort, die Jesus Petrus darauf hingibt. Und ich bin mir sicher, Petrus, er hat nicht damit gerechnet. Jesus, er sagt nicht: endlich, du hast es erkannt. Es hat aber lange gedauert. Jetzt geh erst mal los, bring dein Leben in Ordnung und dann schauen wir, ob du es ernst meinst. Das sagt Jesus nicht. Nein, Jesus, er wendet sich mit aller Sanftmut und mit aller Liebe zu ihm zu und spricht diese Worte: fürchte dich nicht. Von nun an sollst du Menschen fangen. Er spricht Petrus Mut zu. Diese erschreckende Erkenntnis, die Petrus über sich selbst hat, sie soll Petrus nicht lähmen. Petrus, er hat bekannt, dass er ein sündiger Mensch ist. Und was macht Jesus? Er legt nicht den Finger in die Wunde. Er hält ihm seine Sünden nicht vor. Nein, er erwähnt sie nicht einmal. Jesus weiß genau, was Petrus in diesem Moment braucht. Er sieht seine Verzweiflung und das Gefühl, unwürdig und nutzlos zu sein für Jesus. Und er tröstet ihn und spricht ihm Mut zu. Fürchte dich nicht, Petrus. Welch ein Trost, welch eine Ermutigung, wenn der Schöpfer des Universums, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gehört, einem Menschen diese Worte zuspricht: fürchte dich nicht. Gibt es noch etwas zu fürchten, wenn Gott, der Herr aller Zeit, für uns ist? Wenn er uns sagt: fürchte dich nicht? Das ist eine unglaubliche Ermutigung. Und auch für uns, für den eigenen Umgang mit unserer Schuld, mit unserer Sündhaftigkeit. Und wenn du mit Sünde in deinem Leben kämpfst, die dich runterzieht, dann versuch diese Sünde nicht zu verheimlichen und versuch sie schon gar nicht klein zu reden, sie ist real. Bekenne sie Gott. Bekenne deine Sünden, bekenne deine Bosheit, bekenne deine Unfähigkeit, bekenne deine mangelnde Fähigkeit zu lieben. Und Gott, er wird dir mit der gleichen Sanftmut und Zärtlichkeit begegnen, wie hier dem Petrus. Den Schriftgelehrten aber, denen, die glaubten, dass sie gute Menschen sind, denen, die sich selbst für gerecht hielten, die meinten, dass sie keine Erlösung brauchten, denen begegnet Jesus ganz anders. Da legt Jesus den Finger in die Wunde. Und in Matthäus 23, da sagt er zu ihnen: ihr Heuchler, ihr Schlangen, ihr seid Anwärter auf die Hölle. Aber denen, die ihren verlorenen Zustand anerkennen, denen begegnet Jesus mit tröstender Freundlichkeit. Jesus, er sagt selber später in Lukas 14, Vers 11: denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und Petrus schreibt in seinem Brief, im 1. Petrus 5, Vers 5, dem Demütigen gibt Gott Gnade. Und das ist keine bloße Theorie oder Theologie, das hat Petrus am eigenen Leib erfahren. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Wie konnte Jesus dem Petrus also diese tröstenden Worte zusprechen? Hatte Petrus in seiner Empfindung über Gottes Heiligkeit vielleicht etwas übertrieben? Nimmt Gott das alles nicht so ernst? Kann er einfach hinwegschauen? Mein Petrus, das ist alles nicht so wild. So schlecht bist du gar nicht. Nein, Gott, er nimmt Sünde sehr ernst. Er nimmt sie so ernst, dass er seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, in die Welt sendet, um mit der Schuld der Menschen fertig zu werden. Ja, Jesus, er würde selbst für Petrus, er würde die ganze Schuld von Petrus selbst an seinem eigenen Leib tragen und dafür bezahlen. Und das Gleiche hat er auch für dich getan. Das haben wir vorhin hier im Abendmahl bezeugt. Er hat sich für dich hingegeben, damit du mit Gott versöhnt sein kannst. Der anglikanische Prediger J.C. Ryle, er schreibt zu dieser Stelle: Außerhalb von Christus ist Gott ein verzehrendes Feuer. In Christus ist er ein versöhnender Vater. Ohne Christus muss auch der strengste Moralapostel zittern, wenn er auf sein Ende blickt. Durch Christus darf der größte Sünder Gott mit Zuversicht nahen und vollkommenen Frieden genießen. Und das wünsche ich mir so sehr, dass jeder in diesem Raum Gott auf diese Weise kennenlernt und diesen Frieden erfahren darf. Petrus, er empfängt aber nicht nur Gottes Annahme und seine Vergebung, er erhält auch einen Auftrag und eine Verheißung. Von nun an sollst du Menschen fangen. Jesus, er möchte Petrus in Zukunft zu seiner Ehre gebrauchen. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Wenn wir erkennen, wer Jesus wirklich ist, erhalten wir einen Auftrag und lassen das alte Leben hinter uns. Was meint Jesus damit, wenn er zu Petrus sagt, von nun an sollst du Menschen fangen? Im Urtext steht dort wörtlich lebend fischen oder auch fürs Leben fischen. Bis jetzt hat Petrus Fische gefangen und sie dann verkauft, um für seine eigene Familie zu sorgen. Doch Petrus, er soll in Zukunft Menschen fangen, und zwar lebendig. Er soll sie fangen, damit sie lebendig werden, damit sie Leben empfangen und sie auch erkennen, wer Jesus wirklich ist. Ich wage zu bezweifeln, dass Petrus damals schon eine Ahnung hatte, was auf ihn zukommt und wie das Ganze aussehen sollte. Wir wissen es heute, wenn wir die Bibel kennen. Und letzte Woche, da haben wir Pfingsten gefeiert. Und an diesem ersten Pfingsttag, da predigte genau dieser Petrus eine Predigt, bei der 3000 Menschen erkannten, wer Jesus wirklich ist. 3000 Menschen auf einmal, das müssen wir uns mal vorstellen. Jesus, er zeigt Petrus mit diesem Fischfang seine göttliche Macht und was er mit ihm vorhat und was er als sein Nachfolger und als neu berufener Menschenfischer, was er erwarten darf. Petrus, er würde eine Menge Menschen fangen und für Jesus gewinnen. Auch wenn es noch ein langer Weg bis dahin sein würde. Petrus, er weiß nicht, was auf ihn zukommt, aber eins weiß er, dass er alles verlassen wird, um bei diesem Jesus zu sein und um ihm nachzufolgen. Sein Fokus liegt nicht mehr auf den Fischen, die scheinen ihm gar nicht mehr zu interessieren, dieser ganze Haufen Fische in den Booten. Es ist nicht die Menge der Fische oder das Wunder an sich, welches Petrus hier veranlasst, Jesus nachzufolgen und alles zu verlassen, sondern die Tatsache, dass er erkannt hat, wer Jesus wirklich ist. Wisst ihr, die Pharisäer, die haben auch einige Wunder miterlebt. Ich meine, die haben gesehen, die haben mitbekommen, wie Jesus Lazarus, einen Toten, wieder auferweckt hat. Und trotzdem haben sie Jesus abgelehnt. Trotzdem haben sie ihn gekreuzigt, weil sie nicht wahrhaben wollten, weil sie nicht erkannt haben, wer er wirklich ist. Wie steht es um uns? Auch wir im Hier und Heute sind als Nachfolger Jesus beauftragt, Menschenfischer zu sein, wenn auch nicht vielleicht als Vollzeitevangelisten, aber uns allen gilt der Auftrag aus Matthäus 28. Und ich lese ihn noch einmal. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Wie leben wir diesen Auftrag? Welche Menschen in unserem Umfeld sind diesem Jesus noch nicht begegnet, haben noch nicht erkannt, wer Jesus wirklich ist? Ich möchte uns kein schlechtes Gewissen machen. Ich möchte euch vielmehr heute Morgen ermutigen, dass Menschenfischen wieder neu zu einer Priorität in eurem Leben zu machen. Wie kann das praktisch aussehen? Ich würde sagen, es beginnt mit Gebet. Bete regelmäßig und konkret für Menschen in deinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen. Und dann zweitens, lebe jeden Tag in der Bereitschaft, Menschen von Jesus zu erzählen. Dieser Auftrag ist keine Nebensache von vielen. Es ist der Kernauftrag, der letzte Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, bevor er in den Himmel gefahren ist. Und wir sollten das ernst nehmen. Und was ist unsere Motivation hierfür? Das möchte ich auch noch ausdrücklich erwähnen. Es ist kein Gesetz, es ist kein Zwang und es ist auch nicht das schlechte Gewissen, sondern es ist die Tatsache, dass wir erkannt haben, wer Jesus wirklich ist und weil wir begeistert von ihm sind. Lasst uns auf ihn schauen, diesen heiligen Jesus, der zugleich so gnädig und barmherzig ist. Und dann wird unser Herz hervorsprudeln. Das Evangelium. Wir haben diesen Text heute Morgen angeschaut und uns diese Frage gestellt, was passiert, wenn Menschen erkennen, wer Jesus wirklich ist? Und ich möchte schließen mit der Frage, hast du das erkannt? Bist du dem lebendigen Gott bereits begegnet? Hast du erkannt, wer er wirklich ist? Hast du sein Wort gehört, seinen persönlichen Ruf an dich? Und hast du auch gesagt, Jesus, auf dein Wort hin will ich dir vertrauen? Und hast du deine eigene Sündhaftigkeit erkannt? Nimmst du deinen Auftrag ernst? Die meisten von uns, davon gehe ich aus, durften diese wunderbare Erfahrung bereits machen, als sie sich das erste Mal Jesus zugewendet haben. Und es ist diese Erfahrung, die uns unser ganzes Leben als Christ begleitet. Und ich möchte auch noch erwähnen, bei der Sündenerkenntnis, da geht es nicht darum, sich dauerhaft schlecht zu fühlen und sich permanent frustriert zu sein. Das Leben als Christ ist von Freude gekennzeichnet. Freude an Gott und Freude an seinem Heil, das ist ganz wichtig. Aber es geht dabei, auch für uns, die wir schon lange Christen sind, vielmehr darum, Gott aufrichtiger anzubeten und ihn hingebungsvoller zu lieben. Denn wer weiß, was ihm vergeben worden ist, der wird sich nicht auf sich selbst verlassen, sondern wird sich mit allem, was er hat, auf Jesus schmeißen und mit Hingabe für ihn leben. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Darum will ich gerade auch uns als Christen ansprechen. Lasst uns danach streben, mehr von Gottes Heiligkeit zu erkennen und uns immer wieder neu bewusst zu machen, wer wir ohne Christus sind. Vielleicht sitzt hier aber auch jemand hier und heute und hat festgestellt, ich habe diesen Jesus noch nicht wirklich erkannt. Vielleicht geht es dir auch genau wie Petrus und du hast schon einiges von ihm mitbekommen. Du hast vielleicht sogar schon erlebt, wie er persönlich in dein Leben eingegriffen hat, wie Petrus mit seiner Schwiegermutter. Aber du hast noch nie deine eigene Sündhaftigkeit erkannt. Da möchte ich dir dies zusprechen. Setz dich Gottes Wort aus. Lies sein Wort und bete, dass Gott dir die Augen öffnet für seine Heiligkeit. Glaube dem Evangelium. Kehr um von deinem alten Leben und folge ihm nach. Lass dich versöhnen mit Gott. Es gibt nichts Wertvolleres und nichts Wichtigeres in unserem Leben. Erkenne und erkenne immer mehr, wer Jesus wirklich ist. Amen.